Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Sonja Koppitz.
Mit Plus 1 sind Sie nie allein, weil wir versorgen Sie jede Woche mit Geschichten, die das Leben so schreibt, und mit den Menschen, die diese Geschichten erleben. Und da ich ein Faible für Extremsportlerinnen und Extremsportler habe, ist auch mein heutiger Gast einer. Er fährt alle Ultra-Radmarathons in Europa, also den Ötztaler, Super Giro, Fichkona, European Peace Ride und. Und das alles trotz oder wegen eines gelähmten Arms. Mein Plus Eins heute ist Jan Wiedemann, zugeschaltet aus Sonneberg in Thüringen. Hallo Jan.
Hallihallo an alle.
Du hättest mehr Zeit gehabt, dann wärst du heute mit dem Rad aus Sonneberg zu mir nach Berlin ins Studio gefahren, oder?
Tatsächlich, das ist für mich immer so eine Herausforderung. Wenn ich irgendwo einen Termin habe, dann muss ich gucken, ob ich da mit dem Rad hinkomme.
Wie viele Kilometer wären das wohl gewesen?
Ja, ich glaube so 340 oder so.
Ja gut, aber das ist schon einfach. Das ist ein Radmarathon einfach, ne?
Ja, es ist so früh weg und dann Mittag da, so eine Klöße, also das ist dann... geht schon.
Du, auf meinem Sendeplan steht übrigens eine Notiz von meiner Premium-Redakteurin Bettina, und zwar die Frage: Woher kennt ihr euch? Momente, Situationen, Salatblätter, hat sie mir da notiert. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Ja, willst du das erklären, woher wir uns kennen? Weil in Persona getroffen haben wir uns ja noch nie.
Nee, genau. Ich habe dich aufgeschnappt. Du hast für die MSR irgendwie was gemacht, ne? Interviewtechnisch.
Das müssen wir erklären, das ist die Mecklenburger Seenrunde, das ist eben auch ein Radmarathon.
Genau, genau. Genau. Mhm. Genau, wo wir ja beide uns vorbereiten drauf, wie die Wahnsinnigen, gell? Und ich habe dich dann bei Instagram gestalkt. Ich habe dich dann da aufgeschnappt und habe dich angeschrieben, genau.
Und da habe ich gedacht, ah Mann, weißt du, weil ich bin ja gar kein Privatmensch mehr. Ich denke, bei jedem Typen oder bei jeder Frau, die irgendwas zu erzählen hat, lade ich ein. Und weil bei mir ist es gerade so, für mich ist Rennradfahren sehr, sehr wichtig. Also ich bereite mich eben wie du auf die Mecklenburger Seenrunde vor. Radmarathon, 300 Kilometer in einem Tag. Ja, was sagen andere Leute zu dir, wenn sie hören, dass du so einen Quatsch machst?
Ja, natürlich kommt da die klassische Antwort. Ja, so viel an einem Tag. Ich schaffe gerade mal 10 Kilometer oder irgendwie, aber... Es ist egal. Die Leute sehen das natürlich von ihrem Standpunkt aus. Ne? Es ist ja logisch. Ich sehe das von meinem Standpunkt aus, für mich die Ziele zu erreichen. Und wenn jemand noch nie Fahrrad gefahren ist und dann 10 Kilometer fährt, ist das doch sein Ziel erreicht. Alles gut. Also man kann sich da nicht miteinander messen oder so, ne? Außer zahlentechnisch.
Ja, und wenn man so eine gemeinsame Leidenschaft hat, also mir brauchst du das ja nicht erklären, da versteht man sich gleich, da trifft man sich so ein bisschen auf Augenhöhe. Und dadurch, dass du mich dann damals angeschrieben hast bei Instagram, schließt sich ja jetzt eben der Kreis zu den Salatblättern, weil jetzt hast du den Salat. Wir reden gleich darüber, was dich so ausmacht als Menschen und was ein Motorradunfall mit all dem zu tun hat. Sie hören Plus Eins, und übrigens ein kleiner Pro-Tipp: Wenn Sie jede Woche automatisch alles von uns hören wollen, dann abonnieren Sie einfach unseren Plus Eins Podcast. Und zwar in der Podcast-App Ihres Vertrauens oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Mein Plus Eins heute ist Paracyclist Jan Wiedemann aus Sonneberg in Thüringen. Jan, dein Vater ist ja Ultraläufer. Der Rennsteig ist ja gleich bei euch um die Ecke, glaube ich. Welche Rolle hat Sport in deiner Kindheit und Jugend gespielt?
Ja, genau. Also er ist der Rennsteigkönig sozusagen. Den Rennsteiglauf, der ja sicherlich bekannt ist, hat er schon in jeder Distanz, in jeder Altersklasse gewonnen. Und natürlich habe ich das als Kind immer begleitet oder mit aufgeschnappt, so seine sportlichen Leistungen und Erfolge. Sein Training war ja Bestandteil unserer Familie im Endeffekt. Und wir sind als Kinder auch schon immer mal mit zu den Marathons und haben ihn angefeuert im Ziel und so. Und dann komme ich ja noch aus den neuen Bundesländern, also Ex-DDR. Und demzufolge war der Sport ja für mich sowieso eine andere Größe damals. Ja, also das ist ja in der Schule schon ganz anders. Der Sportunterricht ist ja ganz anders gestaltet worden, wie es jetzt heutzutage ist. Und man ist ganz anders an den Sport herangeführt worden. Und so bin ich dann auch in die sportliche Schiene gerutscht, mehr oder weniger. Und habe auch an Wettkämpfen teilgenommen. Weniger, um es für mich zu machen, sondern eigentlich mehr, um meinem Vater gerecht zu werden ein bisschen, dass der stolz auf mich ist oder so. Ne? Also das ist jetzt eigentlich mehr so, weniger für mich, genau. Also ich habe dann gespürt, dass er sich gefreut hat, wenn ich sportlich aktiv bin und so weiter. Ne? Das merkt man ja dann als Kind.
Ja, aber da kann ja als Kind eigentlich leicht ein Widerwille entstehen, wenn die Eltern, also ich kenne das aus meiner Jugend oder auch späteren Zeit, wenn ich so beim Tennisplatz, also meine Eltern waren nie so, aber am Tennisplatz nebenan die Tenniseltern gesehen habe, die einen größeren Ehrgeiz hatten als die Kinder. Das kann einem ja schon den Spaß verhageln, auch am Sport.
Natürlich, auf jeden Fall. Also wenn du spürst, dass dann so ein Druck entsteht, wo man was voraussetzt, was vielleicht gar nicht erfüllbar ist, dann verliert man sehr leicht die Motivation auch in dem Ganzen. Und so war das im Endeffekt bei mir dann auch. Also ich habe dann gar nicht die sportliche Laufbahn weiter verfolgt. Mhm. Ne, dann kamen ja auch die Wände und andere Interessen und Motorräder zum Beispiel, ne, und sowas alles. Und das war dann war ich dann unsportlich.
Ja, das ist das Stichwort eigentlich, weil ich habe ja schon gesagt, dein linker Arm ist seit einem Motorradunfall gelähmt. Was ist da passiert, als du eines Tages 1999 mit deiner roten Ducati zur Arbeit bist?
Ja, Ducati, also wir wohnen ja in einem Dorf, in Hasental habe ich damals gewohnt. Das ist so ein, wie der Name schon sagt, wo ist es im Tal und rundherum sind die Berge und dann hört sich eine Ducati natürlich auch schon mal sehr, sehr, sehr cool an, wenn das so hallt. Und dann kennt man jede Kurve und jede Straße, weil man die schon tausendmal gefahren ist und versucht halt auch jede Kurve ein bisschen effektiver oder schneller zu fahren, sage ich es mal direkt. Und dann war halt ein Faktor, der mich daran gehindert hat, und das war ein Hase, der über die Straße rennen wollte.
Ein Hase aus Hasental.
Jawohl, genau. Der Hase aus Hasental wollte wahrscheinlich zu seiner Familie, oder war es eine Mutprobe, seine Kumpels haben am anderen Straßenrand gehockt und haben so gesagt, kurz vor Motorrad musst du rüberrennen oder so. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls den habe ich erwischt. Und wenn man dann eher schon am Maximum im Grenzbereich ist, dann ist Feierabend. Dann legt es sich halt hin. Und dann hat es mich da an den Baum, bin ich dann ran geschlittert, das weiß ich noch. Das ist das Letzte, was ich noch so vor mir sehe, wie ich auf der Straße so lang schlitter und das Motorrad loslasse und die rote Ducati rutscht die Straße so lang, weißt du, so, das ist wie eine Zeitlupe. Und mich hat es an den Baum gedrückt praktisch und dabei ist alles kaputt gegangen, was so irgendwie geht, was den linken Arm angeht. Da war alles, also die Arterien, die ganzen Blutgefäße waren zerrissen, die Nerven abgerissen, Knochentrümmerbruch, sonst was. Ja, ich war nicht bewusstlos.
Aber das heißt, du hast es ja alles nicht so ganz mitgekriegt, oder? Weil man ist dann ja genau, so unter Schock. Wie war das, als du das erste Mal irgendwie gemerkt hast, hier der Arm, gehört der überhaupt zu mir?
Den Aufprall selber weiß ich nicht mehr, aber wo ich dann da gekniet habe und gemerkt habe, hä, wo ist denn mein Arm jetzt? Natürlich untersucht man sich erstmal so im ersten Moment, versucht mal aufzustehen und so, ne? Und dann habe ich gedacht, wo ist denn mein Arm? Der hat irgendwo hinter meinem Rücken so komisch rumgehangen. Habe den dann versucht zu nehmen und habe den aber nicht gespürt. Also ich habe der Handschuh war weg, der ist irgendwo abgerissen worden, keine Ahnung. Habe die Hand genommen und dachte, okay, wer ist das jetzt? Das ist nicht meine Hand, das ist jemand anders. Ich habe die nicht gespürt, die war weg, die war ausgeschaltet. Klar, die Nerven waren im Halsbereich, alle zerrissen. Also in dem Moment ist das sofort das Signal erledigt.
Was hast du da gedacht? Hast du das realisiert, was da eigentlich passiert ist mit dir in dem Moment?
Ich habe nur gedacht, okay, ich lebe noch. Irgendwie ist jetzt was passiert. Ein Unfall hatte ich, okay. Da kamen gleich ganz viele Leute angerannt, weil an Nachbardörfer, das ist ja ein Dorf am anderen, und haben dann den Rettungsdienst geholt. Und ich dachte dann halt so, okay, ja gut, jetzt bin ich gestürzt, jetzt kommt gleich der Rettungsdienst, der gibt mir da eine Spritze, dann übernachte ich da mal im Krankenhaus und das war's dann gehe ich wieder heim. Ne? Das ist sowas, denkst du an dem Moment, weil du ja komplett voll Adrenalin bist.
Ja, aber so war es ja nicht. Also der Hubschrauber kam, hat dich ins Krankenhaus geflogen,
genau.
Not-OP, der Arm erstmal in Gips und dann war ja eigentlich erstmal ein halbes Jahr so unklar, also was passiert jetzt mit deinem Arm? Wie war das, als du dann die Diagnose oder ich sag mal, als der Arzt oder die Ärztin dir gesagt hat, nee, Jan, der Arm, der bleibt jetzt gelähmt?
Ja, genau. Also das war ein langer Zeitraum. Im ersten Moment, die erste Diagnose, was ich so mitgehört habe, vor in der OP-Vorbereitung, sprach da jemand von Amputation. Das habe ich noch so schemenhaft mitbekommen, natürlich vollgestopft mit Medikamenten. Ne? Ist ja klar, weil das hat innerlich weitergeblutet, hat dann auf die Lunge gedrückt und aufs Herz teilweise schon vom Rückstau. Es war kein offener Bruch. Und deswegen hat sich der Arm ist immer dicker geworden und war alles Drama und eine Hektik und Gebiebe und jemand hat irgendwas in mich reingestochen und ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da dachte ich schon, okay, und da konnte ich nicht denken, bin ich eingeschlafen. Aufgewacht, der Arm in Gips, Also, okay, der Arm noch dran. Ja, gut, die werden das schon gerichtet haben, jetzt denkt man da so. Ne? Die werden jetzt irgendwas gemacht haben. Die Finger haben ja rausgeschaut aus dem Gips. Und da habe ich so geguckt. Ah, nee, Finger? Ich merke sie nicht, die Finger. Ne? Und ja, okay, vielleicht muss ich doch länger als eine Nacht hier bleiben im Krankenhaus. Und die Info war, man kann jetzt nicht alles operieren, weil die Schwellung noch zu immens ist. Das muss erst abschwellen. Und dann kann man erst die Nerven reparieren. Okay, dachte ich mir, alles klar, dann geht er halt dann wieder. 3 Monate später war die OP für die Nerven. Okay, alle gute Dinge. Die Ärzte positiv eingestellt, haben sie mir Nerven aus dem Bein rausgenommen und da eingebaut. Ja, und im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass die Defektstrecke einfach zu groß ist, um das mit Nerven zu rekonstruieren.
Irreparabel.
Ja. Aber wir haben ja noch eine OP in 2 Monaten. Die machen das dann schon. Wieder eine andere Klinik, wieder operiert, wieder aufgewacht, wieder nichts, wieder negative Arztgespräche. Ne?
Und wie war, der Punkt, als du dann wirklich letzten Endes kapiert hast, das bleibt jetzt so?
Ich sage mal so, ein halbes Jahr vergangen oder ein dreiviertel Jahr sogar, wo ich mich ja schon damit abgefunden habe eigentlich. Also wo ich dann schon mit einem Arm gelebt habe und auch dann Apfelsinen geschält habe oder Brötchen aufgeschnitten und Schnürsenkel zugebunden. Ne? Und das war eigentlich gar nicht so ein großer Schock dann, wie wenn das so abrupt kommt, sondern es war so, okay.
So ein Schock auf Raten dann eher, meinst du?
Ja, genau, irgendwie so, genau. Okay, dann, ja, geht. Ne? Ich habe keine Schmerzen, weil es die Nerven ja zerlegt hat. Also das ist ein Pluspunkt. Und da dachte ich so, okay, jetzt muss ich mich damit arrangieren. Jetzt muss ich einfach damit klarkommen halt. Ne? Das ist das Schicksal jetzt.
Ja, du sagst es so. Ich meine, du warst da 27, konntest deinen Job als Lkw-Fahrer nicht mehr ausüben. Deine Eltern hatten sich da auch gerade getrennt. Dein Vater war in der Klinik. Wie hast du das alles verarbeitet? Weißt du, weil wir hören das jetzt hier so gerafft auf ein paar Minuten erzählt und ich sehe dich so quasi vor meinem geistigen Auge mit einem Lächeln.
Ja, genau. Also bei mir war es so, ich war schon immer so ein positiver Typ. Schon von Kind an immer positiv eingestellt, immer lächelnd, immer lustig. Vielleicht auch teilweise gespielt. Ja, weil das für mich wichtig war. Ich wollte nicht als Außenseiter irgendwie immer dastehen. Ich habe früher schon mal immer Probleme gehabt. Ich habe eine bisschen große Nase. Ja, und in der Schule haben sie da immer schon angefangen und irgendwie rumgemobbt und so. Und das hat mir immer nie zugesagt. Ne? Mobbing ist ja sowieso so ein Thema, was niemandem gefällt, ne? Ist klar. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich dann auch überspielt. Und ich wollte auch nicht in eine Klinik irgendwie mich in psychiatrische Behandlung begeben, weil ich dann auch wieder gedacht habe, was denken denn die Leute? Ne? Wenn du dann in so einer Klinik bist, und bei uns gibt es ja nur eine Klinik in der Nähe, die so bekannt ist dafür halt, und mein Vater war gerade in der Klinik und ich habe gemerkt, dass es ihm auch nicht unbedingt gut tut, wenn er da in der Klinik seine psychischen Probleme verarbeiten soll, wo er dann mit Gleichgesinnten zusammen ist, weißt du, wie ich meine? Ich konnte mir es nie vorstellen, ich habe es natürlich nie erlebt.
Wie hat denn quasi denn deine, ich nenne es jetzt mal Selbsttherapie oder Flucht vielleicht auch ausgesehen?
Ja, meine Flucht war Ablenkung. Also ganz klipp und klar, ich habe damals eine Wohnung ausgebaut zum Beispiel. Habe immer mir irgendwas gesucht, wie ich jetzt einarmig, wie ich das umsetzen kann. Das war die Herausforderung. Ganz kleine, banale Dinge im Haushalt wollte ich einarmig lösen, ohne Hilfe, und habe das auch geschafft. Und diese kleinen Spitzen, die haben mich angetrieben und die haben mich immer weitergebracht, immer weiter. Und so habe ich mir immer neue Sachen gesteckt, neue Ziele. Ich habe, wie gesagt, die Wohnung renoviert, habe die Gipskartonplatte, kennst du? Also so eine Platte, so eine Trockenbauplatte, die man da ranschraubt, bevor da der Putz drauf kommt und so an die Wände. Ja, aber egal, sowas habe ich zum Beispiel alleine an die Decke geschraubt, mit dem Kopf gehalten und mit der Nase und mit den Zähnen, keine Ahnung, die Schrauben. Ne? Also so habe ich mich fortbewegt, sag ich mal, und durch diese Zeit.
Und trotzdem hast du ja auch, ich weiß nicht, ob es der Zeit auch geschuldet war, trotzdem hast du dann irgendwann auch viel auf der Couch gehangen, hast du mir erzählt, und Soaps geguckt. Bist du dann schon auch so, als, weiß ich, die Wohnung ausgebaut war, dann doch in so ein Loch gefallen? Weil irgendwann klopft das Unterbewusstsein ja an und sagt, ey Jan, krass, was dir passiert ist.
Es ist ja so, du bist ja erstmal abgesichert im ersten Moment, finanziell geht es hier weiter und irgendwann hört diese Sicherheit aber mal auf. Dann hast du einen Status, dann bist du entweder berufsunfähig oder arbeitsunfähig oder schwerbehindert oder whatever. Und ich war dann in so einem in so einer grauen Zone, wo noch nichts festgestellt war und noch nichts beschieden wurde. Und das hat mich ganz schön runtergerissen. Plötzlich war der Druck da. Ich muss jetzt irgendwas machen
Ja.
mit mir und so weiter. Und
Am
da habe ich
Ende
mir,
des Geldes ist noch so viel Monat da auch.
ja, ganz genau. Und das hat mich dann aufgerüttelt, sage ich mal. Natürlich habe ich rumgegammelt und habe Chips und was weiß ich was alle in mich reingestopft und irgendwelche Daily Soaps geguckt, bis der Punkt erreicht war, wo ich dann gedacht habe, okay, so geht's aber nicht weiter. Wenn ich es jetzt so weitermache, dann kriege ich vielleicht einen Herzinfarkt oder irgendwas.
Und
Und
an dieser Stelle müssen wir kurz auf Stopp drücken, weil wie du dann ausgerechnet zum Rennradfahren gekommen bist, ja, also von der Couch aufs Rennrad mit einem Arm, das besprechen wir gleich.
Letztens bin ich noch in einen Café reingegangen. Ich hatte total gute Laune, strahlte da die Leute hinter der Theke an und dann kam so ein etwas verhaltenes: Ja, hallo.
Neu in meinem Leben.
Ich bin Susanne, ich bin 53 Jahre alt und ich bin unsichtbar geworden. Früher war das einfach so, egal in welchen Raum ich reinkam, es gab immer eine Reaktion. Eigentlich immer. Man hat die Blicke auf sich gezogen, aber auch nicht nur von Männern, vielleicht auch von Frauen, die auch so ein bisschen flirty waren oder so. Manche mussten lächeln. Und heute komme ich in den Raum und kaum jemand kriegt das mit. Natürlich fragt man sich selber, warum ist das jetzt eigentlich so? Keine Ahnung, ich war halt recht dünn, sehr schöne junge Frau. Naja, also keine Falten, junge Haut. Und das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, denke ich mal. Also vielleicht auch die Energie, die man so hat, aber bestimmt auch das Aussehen dann. Und das ist ernüchternd. Erstmal fühle ich mich ja eigentlich immer noch so wie damals, innerlich. Also ich komme ja mit der gleichen Werf oder mit der gleichen Freude in den Raum rein, aber die wird halt nicht mehr so geteilt.
Gast ist Jan Wiedemann, der seit einem Motorradunfall einen gelähmten Arm hat und trotzdem oder gerade deswegen heute auf dem Rennrad die Straßen unsicher macht. Jan, wir haben mich schon kurz angerissen. Als Lkw-Fahrer hast du vorher gearbeitet, wolltest eigentlich Europa sehen. Das ging ja jetzt dann nach deinem Unfall nicht mehr. Du hast eine Umschulung zum Mediengestalter gemacht, aber wie bist du aus deiner Krise raus und aufs Rennrad gekommen?
Ja, ich habe, wie gesagt, ja gemerkt, dass es nicht weitergeht, so wie es gerade war, und habe mich dann so ein bisschen mit der Natur beschäftigt, bin dann spazieren gegangen, im Wald gewesen und so. Aber irgendwann ist dein Radius so eingeschränkt und du kommst nicht irgendwie weiter, ne? Also, und das habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas, was mich schneller von A nach B bringt, damit ich mehr sehen kann. Ja, und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, das wäre natürlich logisch, Fahrrad, weil mit Inliner brauchst du im Wald nicht anfangen.
Ja.
Also habe ich mir ein Fahrrad, dem Fahrrad Gedanken gehegt, sage ich mal so. Aber dann habe ich mir ja gedacht, ich kann ja gar nicht Fahrrad fahren mit einer Hand, wie soll das denn
Ja,
gehen?
weil du musst ja
Ja.
bremsen, du musst schalten, da braucht man immer zwei Hände, ne?
Genau. Und dann habe ich mich mal ein bisschen im Internet schlau gemacht, was da so los ist. Und dann bin ich auf Gleichgesinnte gestoßen, also auch auf Paracycler, die ähnliche Behinderungen haben oder sogar noch schwerere Behinderungen wie ich, und habe mich bei denen mal schlau gemacht, habe mit denen telefoniert, habe mit denen E-Mail geschrieben, die haben mir Fotos geschickt, etc. Und so ist es dann gekommen, dass ich mir ein Mountainbike zugelegt habe und das dann umgebaut habe auf einer Hand, ne? Und dann damit in den Wäldern unterwegs war praktisch.
Aber Mountainbike war dir nicht schnell genug und nicht weit genug? Oder warum dann Rennrad? Auch ein gefährlicher Sport.
Jo, beides war so. Also es war nicht schnell genug, logisch, weil man will ja immer schneller werden und auch nicht weit genug. Also da war der Radius eingegrenzt dadurch. Und deswegen dachte ich, auf der Straße, jetzt muss ich mal Rennrad probieren. Ich wollte es einfach mal nur probieren, ob es was für mich ist. Na, ich habe mir dann auch wieder ein Rennrad gekauft, habe das wieder umgebaut mit meinem Vater zusammen, der Werkzeugmacher ist, und mich da praktisch mit verschiedenen Kleinteilen unterstützen konnte. Und das war natürlich dann der ausschlaggebende Punkt, das erste Mal auf dem Rennrad zu sitzen und dann ja, nichts zu spüren, das, außer dich selber.
Ich wollte gerade sagen, weil das musst du mir jetzt nochmal oder uns allen genau beschreiben, weil wer noch nie Rennrad gefahren ist, der kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie schön es ist. Also wie war der erste Moment, als du auf deinem eigens für dich umgebauten Rennrad die erste Ausfahrt gemacht hast?
Ich kannte ja nur Mountainbike und die lauten Stollengeräusche auf der Straße von den Rädern und das schwergängig und so weiter. Und dann setzt du dich aufs Rennrad und erstmal nimmst du das so und denkst, hä? Das wiegt ja gar nichts, ne? Also das ist ja so ganz leicht und wow, um Gottes Willen, hoffentlich fällt es nicht um. Und dann fährst du so damit und siehst so die dünnen Reifen, damals waren sie noch 22er, so ganz schmale, und du hörst nichts, du hörst einfach nur den Wind in deinen Ohren und du fährst aber da schon 30, 40 km/h. Ne? Also das ist so, da dachte ich, jetzt, das ist genau das, was ich gesucht habe, ne? Diese Leichtigkeit und du bist so schnell und von einem Ort zum anderen gefahren und hast ganz viele Eindrücke sammeln können und der Kopf war komplett leer in dem Moment und war fokussiert auf die Eindrücke. Also alles, was rundherum um mich passiert ist, habe ich ja aufgenommen auf dem Endeffekt und immer wieder neue Gegenden und neue Ecken.
War das denn also, auf dem Rennrad diese Leichtigkeit, die du da hattest, die dir im Alltag gefehlt hat? Oder also hast du in dem Moment auf dem Fahrrad an deinen Arm gedacht? Also weil es sind ja die Beine, die kurbeln.
Diese Leichtigkeit, das war genau der Punkt. Diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit. Also mal die Gedanken, weil du musst dich ja konzentrieren. Du musst ja auf die Straße gucken. Du musst die Verkehrsschilder gucken. Du kannst gar nicht anders. Du musst an Fahrradfahren denken in dem Moment. Du lässt alles, was in deinem Kopf ist, mal so rechts liegen oder links, je nachdem, wo es im Gehirn halt liegt. Das war genau das, was mich dann motiviert hat, was mich dann vorangebracht hat. Ne?
Also ich denke ja oft drüber nach, was das bei mir ist. Also ich mache das ja nicht so extrem wie du. Ne? Aber früher bin ich viel gelaufen, auch Marathon, jetzt eben Rennrad. Hauptsache lang und weit muss es bei mir immer sein. Man könnte sagen, das ist eine Flucht, ja. Oder aber man bewegt sich auf was zu, kann man ja auch so interpretieren. Also man fährt und erfährt was. Wie siehst du das?
Genau, ich sehe das Ziel. Das Ziel, das ich mir gesteckt habe, das ich erreichen möchte. Und das trotz meiner Einschränkung. Also ich wollte mich immer messen mit Leuten, die jetzt keinen gelähmten Arm haben. So, das war so mein Ziel, diese Distanzen zu schaffen und auch die Berge hoch und runter zu fahren, genauso wie jemand anders es macht. Das war so mein Ansporn und meine Motivation, genau.
Und da kommen bei dir ja schon mal locker 15.000 Kilometer im Jahr zusammen. Da fragt sich jetzt jeder Normalsterbliche, okay, woher der Antrieb, Jan? Ich verstehe es auch nur in Teilen.
Ja, die 15.000, das ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, normal. Am Anfang habe ich natürlich auch klein angefangen, weil du vorhin gesagt hast, das schaffst du nicht oder da bist du noch nicht. Ne? Da kann ja bei dir alles noch entstehen.
Ich bin ja noch jung.
Ja, genau. Ich habe auch angefangen mit 3.000 Kilometer im Jahr, dann waren es mal 5. Natürlich hast du so diese Zahl dann vor Augen und denkst, wow, nächstes Jahr lege ich mal noch eine Schippe drauf. Ne? Und das spornt dich ja noch mehr an, da diese Zahlen zu erreichen oder für dich selber. Manche erreichen sie aber nicht für sich selber, sondern für andere. Das ist ja heutzutage in der Zahlenwirtschaft, wie ich es immer nenne, mit Strava ist es ein ganz gutes Beispiel gerade.
Ja, Strava ist Social Media für Radfahrer, müssen wir erklären, oder für Sportler. Ja. Es muss auch immer eine 3 vorne stehen. Durchschnittsgeschwindigkeit muss immer was mit 30 km/h sein. Und dazu kommt ja auch, wenn wir schon über Geschwindigkeit reden, Rennradfahren ist ja tatsächlich ein gefährlicher Sport, zumal dir ja links die Handkraft zum Bremsen fehlt, zum Beispiel bei Abfahrten. Genau. Und tatsächlich hattest du ja noch einen schlimmen Unfall. 2019, diesmal mit dem Rad. Ich sage nur diverse Knochenbrüche, Schulterblatt, Rippen, Schädel-Hirntrauma, Tinnitus, glaube ich, ne? Du hast Hörgeräte. Hast du jemals ans Aufhören gedacht, Jan? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Nö. Also in keiner Minute. Also,
das kommt spontan.
Naja, genau. Das ist wie, wenn man, du weißt es ja selber vom Reiten wahrscheinlich, wenn du runtergefallen bist, musst du sofort wieder aufsteigen. Und so ist es da auch und in jedem Sport eigentlich auch so. Natürlich kommt man dann von außen so Meinungen zu hören. Jetzt hörst du aber auf, ne? Oder wieso machst du jetzt noch weiter? Ja. Ne? Berechtigte Fragen.
Ja, klar, ich wurde auch schon so oft, also ich hatte noch nie, Gott sei Dank, so einen schlimmen Unfall wie du, aber ich wurde schon ganz oft aus der Notaufnahme abgeholt von Freundinnen oder von Familien. Die haben auch mal gesagt, okay, wann hörst du jetzt auf?
Aber es ist halt, es ist ja egal, was du machst. Du kannst ja theoretisch aus dem Haus gehen und dir fällt so ein Siegel auf den Kopf. Mhm. Oder was immer. Natürlich begibst du dich in eine andere Gefahr, wenn du mit einem Rennrad fährst oder mit dem Fahrrad. Die Knautschzonen sind da einfach geringer, als wenn man läuft, sag ich
ja.
mal.
Ja, aber also weißt du, noch eine andere Sache, Jan, wo ich dachte, ja. da fühle ich mich dir verbunden, weil du hast außerdem mir mal gesagt, du willst es allen beweisen, dass du das alles kannst. Und du willst alles machen wie andere, ohne Hilfe. Da erkenne ich mich in Teilen wieder. Warum ist das bei dir so?
Naja, ich bin, also von Grund her bin ich ja schon mal pragmatisch eingestellt. Bei mir muss immer, ich habe eine Idee, dann muss ich die umsetzen, sofort. Und ich kann nicht da ewig rumwarten, bis da jemand mir zur Hilfe kommt. Und so ist es halt im Alltag auch. Egal wie, ich muss es probieren zumindest und mir beweisen, ne? Mhm. Und meine Frau sagt immer, komm, ich mach das. Ich mach das halt. Ne? Mhm. Und unglaubliche Sachen, wo man so denkt, warum? Wie macht er das? Ich hab Haus gebaut und so weiter hier auch wieder gerade und Garten angelegt, alles mit einer Hand.
Ja, aber nervt es deine Family nicht? Weil ich stell mir vor, also wie geht deine Frau mit deiner, ich nenne es jetzt mal Überkompensation um? Ich mach das alles alleine.
Ja, die weiß, die kennt mich ja so. Und die ist es auch die Letzte, die mittlerweile zu mir kommt und sagt, soll ich ihr helfen? Nee, im Gegenteil, die gibt mir jetzt sogar Aufgaben, wo ich mir so denke, what? Okay, mache ich.
Ja, und da bin ich auch so, also bevor ich jemanden um Hilfe frage, da muss schon einiges passieren und dann ist es mir auch unangenehm. Und ich finde, das ist ein interessanter Punkt, warum es manchmal so schwierig ist, Hilfe anzunehmen und wie es vielleicht gelingt.
Plus eins. Die Antwort.
Wir erweitern unseren Gesprächsreigen um Diplompsychologin und Autorin Anne Otto. Hallo Anne.
Hallo.
Wie leicht oder wie schwer fällt es dir denn, andere Menschen um Hilfe zu bitten?
Also das ist unterschiedlich. Ich finde es leicht, Leute um Hilfe zu bitten, die ich gut kenne, denen ich vertraue. Ich finde es ganz schwer, fremde Leute um Hilfe zu bitten oder ja, die ich so mittelgut kenne oder wegen so Kleinigkeiten, wo man dann blöd dasteht.
Warum ist es denn manchmal so schwierig oder welcher psychologische Mechanismus steckt dahinter?
Ich glaube, es spielt vor allem eine Rolle, dass wir vor anderen keine Schwäche zugeben wollen, nicht irgendwie verletzlich sein wollen. Denn jeder, der sagt, ich benötige deine Hilfe für irgendwas, der zeigt sich ja irgendwie ein bisschen angreifbar und verletzlicher. Und da wir ja mit einem ziemlichen Optimierungswahn so durchs Leben gehen und immer denken, alles muss klappen, ist das, glaube ich, recht schwierig für uns geworden.
Oder meine Theorie, kann es auch eine Typfrage sein? Also ich meine, so ein Typ wie Jan oder so ein Typ wie ich, wir können halt alles, wir müssen halt selten Menschen fragen. Oder auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht oft um Hilfe bitten, sind so faul.
Ja gut, das würde ich jetzt als Psychologin sagen, ist vielleicht ein bisschen verkürzt. So, aber im Sinne von, dass es unterschiedliche Typen gibt, ganz bestimmt. Es gibt ja Leute, die lassen sich gerne helfen und gehen vielleicht auch ein bisschen zu sehr in diese Richtung. Na, mal gucken, was die anderen für mich tun. Da gehen die dann vielleicht zu sehr an diesen Pol so Hilflosigkeit. Aha. Und andere sind natürlich eher so, ich will alles selber machen und die sind bei diesem Pol Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich schaffe das Chaka irgendwie da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu doll.
Ah ja, also dann sehe ich das ein bisschen wie so ein Pendel. Also eben Selbstwirksamkeit auf der einen Seite, das kann dann schon extrem sein, dass man alles selber machen will. Dann schlägt das Pendel aber zur anderen Seite aus, bei manchen vielleicht in diese Opferhaltung, was ja auch... ja, weiß ich auch nicht, ein Schutz sein kann oder so. Muss ich mir das so vorstellen?
Genau, du hast ja gesagt, Pendel, Balance irgendwie. Ja. Ich glaube, beides zu können ist schon ganz gut und dann kann man ja trotzdem so seinen Typ weiter ausleben.
Ja, ich glaube auch, dass die Balance, also ich merke das oft in langen Krankheitsphasen, die ich oft durch meine Depression auch habe und dann will ich nicht fragen, ob mich jemand im Alltag unterstützen kann, aber wenn es jemand tut und sei es nur mit Kleinigkeiten, irgendwie Essen machen oder vorbeibringen oder so, dann merke ich, was für eine Erleichterung das eigentlich ist und denke, dumm, warum habe ich nicht gefragt? Jan, in welchen Situationen war Hilfe für dich denn doch auch schon mal okay?
Genau, das ist das, was ich gerade aufgestoppt habe auch. Mhm. Früher war ich genauso. Da habe ich genauso gedacht, ich schäme mich jetzt oder irgendwie, ich will keine Hilfe. Jetzt ist es aber genau bei fremden Leuten so, die mich nicht kennen, wo ich leichter Hilfe beanspruche, als bei Leuten, die mich kennen, weil die mich ja so kennen, wie ich bin und die wissen, dass ich alles alleine mache. Aber gerade bei fremden Leuten ist es egal, wenn ich jetzt im Supermarkt bin und ich kann mein Geldbeutel gerade nicht irgendwie auf Oder jemand will mir was geben, was man mit zwei Händen nur tragen kann, und ich dann darauf hinweise, Entschuldigung, können Sie mir das bitte zum Auto? Also das fällt mir leicht.
Ah ja, okay. Also eigentlich genau andersrum als bei dir, Anne, ne? Wenn du sagst.
Genau.
Ja, scheint
genau,
so.
Genau, weil ich genau, in dem Moment möchte ich, dass der mir gegenüber praktisch das weiß.
Ja.
Ganz einfach. Mhm. Ne? Damit ich nicht blöd dastehe, dann wieder vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Und das sind so die Momente, wo ich mich dann auch darüber freue, Hilfe anzunehmen. Mhm. Ja.
Anne, inwiefern hängen denn das Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl und das Thema Hilfe annehmen zusammen?
Ich glaube, viele Leute basteln diese beiden Themen so sehr zusammen. Also ich glaube, wir haben ja vorhin gesagt, so, wir fühlen uns vielleicht schwach, wenn wir Hilfe annehmen. Und das kann ja eigentlich nur passieren, wenn man das Gefühl hat, so diese Hilfebedürftigkeit, die ist so ganz umfassend. Mhm. Und ich habe mir jetzt irgendwie so vorgestellt, wenn man das Helfen nur so als eine Facette sieht, also zum Beispiel sagen, ich bin zu 90% irgendwie, bin ich ganz sicher und weiß, was ich tue und weiß, wer ich bin und brauche da auch irgendwie gar keine Hilfe, aber diese 10%, da hadere ich jetzt gerade, da brauche ich Hilfe. Also mit so einem Bild kann man vielleicht leichter und konkreter auch auf Leute zugehen und zum Beispiel zu sagen, ich brauche genau hier jetzt Hilfe oder genau in diesem Bereich, und dann wird es ein bisschen einfacher, glaube ich.
Du sagst genau, Jan. Was sind deine Gedanken?
Ja, genau. Ich finde sogar, dass das Selbstwertgefühl steigt, indem man sich mehr nach außen hin zeigt.
Ja.
Oder auch auf Leute zugeht und sagt, Entschuldigung, können Sie mir jetzt mal helfen? Das ist ein stärkeres Selbstwertgefühl als jemand, der nur in sich rein frisst alles und nicht auffallen will oder so. Ne? Ich zum Beispiel, kurz mal eine Story zum Rollstuhlfahrer. Ich war mit meinen Kindern unterwegs und mein Kleiner, der ist 6, fragt, Papa, was hat denn der Mann? Mhm. Ich sage, okay, lass uns mal hingehen, lass uns den fragen. Da gehe ich dahin und du hast richtig gemerkt, wie der Rollstuhlfahrer, ein älterer Herr, sich gefreut hat, dass er jetzt jemanden mitteilen konnte, was denn sein Problem ist.
Mhm.
Verstehst du? Also nicht wegschauen, sondern hinschauen und aufeinander zu, also miteinander statt nebeneinander. Das ist ja das, was ich meinen Kindern auch immer vermittle. Und das ist ja das, was in der Gesellschaft sowieso noch nicht.
Ja, aber da denke ich dann vielleicht auch, das kann ja dann vielleicht auch leicht übergriffig sein, der kann ja sagen, das geht sie jetzt gar nichts an, was mich wiederum zu einem anderen Aspekt meiner Ursprungsfrage bringt, weil wie biete ich zum Beispiel Hilfe richtig an, ohne übergriffig zu sein?
Ja, das ist ja auch ein weites Feld und ich glaube, da passt es aber auch, diese Hilfe so konkret wie möglich anzubieten und auf den eingeschränkten Bereich, der jetzt auch irgendwie gerade Thema ist. Zum Beispiel, ich will jemanden helfen, in Zug einzusteigen oder auszusteigen oder Tüten zu tragen, dann würde ich mein Hilfsangebot auch wirklich nur auf dieses Ding fokussieren und wirklich sagen, ja, kann ich Ihnen eine Tüte abnehmen oder kann ich Ihnen beim Aussteigen helfen? Und das, ich glaube, wenn man das so ein bisschen isoliert und das jetzt nicht gleich wieder mit diesem riesen Überschwang überbordet, so ja, ach und die Armen und ach und ich die Helferin und was weiß ich. Also ich glaube, dann wird es dieses Pragmatische macht es leichter.
Ja. Und ich glaube, das ist, worauf wir uns, weiß ich nicht, frage ich jetzt gleich mal ab, ob wir uns darauf einigen können, weil Hilfe ist doch alles in allem eine wunderschöne zwischenmenschliche Angelegenheit, oder würdet ihr mir da beide zustimmen?
Definitiv.
Das auf jeden Fall. Ich meine, das schafft Verbindung und ist irgendwie, ist ja auch ganz, ja, macht das Leben lebenswert.
Ja. Und warum es trotzdem manchmal so schwierig ist, Hilfe anzunehmen, darüber haben wir mit Diplompsychologin Anne Otto gesprochen. Vielen Dank, Anne.
Ja, danke euch. Bis dahin.
Tschüss, bis bald. Danke, übrigens, wenn Sie +1 Hilfe leisten wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast in der Deutschlandfunk Audiothek App. Zwinker, zwinker. Von meinem +1, Jan Wiedemann, müssen wir uns jetzt langsam verabschieden. Du musst ins Trainingslager nach Malle, ne?
Richtig, morgen früh geht's los.
Was bereitest du da jetzt noch vor?
Mallorca ist ja deshalb Trainingslager, weil ja die Temperaturen dort so sind, dass man da fahren kann. Mhm. Draußen schön viel Grundlagen, Ausdauer. Ganz wichtig, um die Saison optimal vorzubereiten. So viele Kilometer wie möglich in den Beinen zu haben. Ne? Das ist das A und O. Weißt du ja selber, du verfolgst ja selber einen Trainingsplan, wie ich so mitgekriegt habe.
Richtig, ich bin da ganz strikt.
Da gibt es natürlich gibt es natürlich auch mal so Intervalltrainings und Bergtraining, Krafttraining.
Du, da hat jetzt sowieso jeder Lust, nachdem er dich gehört hat, auch Rennrad zu fahren. Und bevor ich dich losdüsen lasse ins Trainingslager, du bist ja nicht nur Paracyclist, du bist auch Inklusionsbeauftragter. Weil was wir ja manchmal vergessen, nur 1% der Menschen kommt mit der Behinderung auf die Welt. Aber potenziell können wir alle eine Behinderung bekommen, eben durch einen Unfall, durch eine Krankheit. Was willst du den Leuten, den anderen Menschen, die uns jetzt zugehört haben, mit auf den Weg geben? Ob Sportler oder Sportlerin oder nicht?
Wie gesagt, Leute, es ist egal, was ihr habt, was euch bewegt, was euch widerfahren ist. Es ist Schicksal, es geht immer weiter und es gibt immer Leute, die für euch da sind, die euch zeigen können, was ihr machen könnt und auf die ihr euch dann verlassen könnt. Ihr könnt euch gerne auch bei mir melden über Instagram oder Facebook. Jan Wiedemann Paracycling. Ich bin für alle Fragen offen und ich kann euch zur Seite stehen mit allem, was ihr mich fragen wollt. Kein Problem.
Und man kann ja sogar bei dir mal mitfahren, weil du veranstaltest ja mittlerweile selbst Radrennen. Im Juni das Radcore Extreme. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand mit dem Training einsteigen will. 333 Kilometer und 6400 Höhenmeter. Viel Spaß dabei und Jan, vielen Dank dir, dass du heute mein Plus Eins warst.
Jo, ich habe mich sehr gefreut, danke.
Bis bald, tschüss.
Bis bald, tschüss.
In unserer anderen neuen Podcast-Folge dieser Woche geht es um Katrin. Sie hat sich lange ein Kind gewünscht und endlich ist sie tatsächlich schwanger. Doch am selben Tag erfährt sie, ihr Brustkrebs ist zurück.
Das war dann einfach zu viel Emotionen an einem Tag. Ja, es war ein besonderer Moment, weil ich das erste Mal meinen Mann weinen gesehen habe. Und ich fand es einfach ungerecht, dass man so ein Gefühlsbad mitmachen muss und dass man mir dieses Geschenk macht, von Baby mir ein Baby zu geben oder dass das Baby sich einen kranken Körper ausgesucht hat, aber gleichzeitig man mir sagt, das Geschenk darf ich nicht behalten.
Die ganze Geschichte hören Sie bei Plus Eins. Plus Eins ist übrigens ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Regina Voss, Technik Hermann Leppich, Producerin Bettina Conradi und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Liebe Grüße, tschüss.